Konsequenzen der Verachtung von Gottes Gnade, so habe ich die Predigt überschrieben. In unserer Predigtreihe Aufstieg und Triumph des Königreichs Jesu Christi haben wir gesehen, dass Gott sich ein Volk beruft, es an seinen Ort und unter seine Herrschaft bringt. Und heute kommen wir zu 2. Könige Kapitel 17 und werden betrachten, wie Gott sich als gerechter und heiliger Gott zeigt, wenn Menschen, denen er seine Gnade gezeigt hat, diese ablehnen. Wir werden sehen, wie Gott in großer Geduld dafür sorgt, dass sein Volk gereinigt bzw. bereinigt wird und wie Gott sich ein Volk gestaltet, das aus wahren Anbetern Gottes besteht. Ich werde die Predigt in 5 Punkte untergliedern. Als erstes einmal eine kurze geschichtliche Einordnung vornehmen, dann darauf eingehen, wie wir im Predigttext sehen werden, wie Menschen Gottes Gnade verachten. Als 3. Punkt Gottes Gnade an seinem Bundesvolk nochmal aufzeigen. Als 4. dann die Konsequenzen dieser Gnadenverachtung sehen. Und als 5. dann den letzten Punkt, Gottes Gnade an seinem Bundesvolk hört nicht auf. Lasst uns die ersten 6 Verse aus dem 2. Königebuch, Kapitel 17 lesen. Die ersten 6 Verse. Im 12. Jahr des Ahas, des Königs von Juda, wurde Hosea, der Sohn Elas, König über Israel in Samaria und er regierte 9 Jahre lang. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie die Könige von Israel, die vor ihm waren. Gegen ihn zog Salmanasar, der König von Assyrien, herauf, und Hosea wurde ihm untertan und zahlte ihm Tribut. Als aber der König von Assyrien erfuhr, dass Hosea eine Verschwörung gemacht und Boten zu So gesandt hatte, dem König von Ägypten, und dem König von Assyrien nicht wie alle Jahre Tribut gezahlt hatte, da nahm er ihn fest und legte ihn gebunden ins Gefängnis. Und der König von Assyrien durchzog das ganze Land und kam von vor Samaria und belagerte es 3 Jahre lang. Im 9. Jahr Hoseas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel gefangen nach Assyrien. Und er siedelte sie in Halach und am Habor, dem Fluss Gosans und in den Städten der Meder an. Zunächst einmal bis hier. Ihr könnt euch daran erinnern, wie Gott seinem Volk, nachdem es sich in den Gebieten, die Gott versprochen hatte, niedergelassen hatte, jeder Stamm seine Region bekommen hatte, wie Gott alle Feinde vertrieben hatte, Gott ihnen dann nach der Richterzeit ein Königtum eingesetzt hat. Was er schon in 5. Mose angelegt hatte, wie ein Königreich aussehen sollte, wie ein König nach dem Herzen Gottes aussehen sollte, wurde in Israel erstmal nicht so etabliert, weil sie sich einen König nach der Weise der Heiden wünschten. Gott es ihnen zugestand. Und nach der Erfahrung mit Saul, das Volk sehen musste, dass das nicht der Weg Gottes war und akzeptierte, dass Gott einen eigenen König einsetzte, nämlich den König David. Und diesem König David sagte Gott eine ewige Herrschaft in seiner Samenlinie zu. Doch schon bei seinem Sohn Salomo kamen Probleme auf, weil Salomo Gott nicht mehr mit ganzem Herzen folgte. Er akzeptierte in seinem Leben andere Götter. Und er verführte das Volk, auch anderen Göttern zu dienen. Er machte Möglichkeiten dafür, er schaffte Bühnen dafür. Als dann der Sohn Salomos an die Macht kam, Rehabiam, zerfiel das Reich. Weil Rehabiam die Daumenschrauben noch fester anzog, das Volk noch mehr unterdrückte, Und 10 Stämme sagten, was haben wir denn mit Juda zu schaffen? Und entzogen sich der Herrschaft Rehabeams und setzten einen eigenen König ein, den König Jerobeam. Und seitdem gab es ein Südreich mit 2 Stämmen, Juda und Benjamin, und ein Nordreich mit den übrigen 10 Stämmen. So verliefen circa 200 Jahre. Im Nordreich waren in dieser Zeit 15 Könige am Regiment, in Juda im Südreich 11. Und wir sind jetzt gerade in 2. Könige 17 in der Situation, in der im Nordreich Hosea König war. Im Südreich war es der Ahas. Die letzten 120 Jahre im Nordreich, wenn ihr die Kapitel gelesen habt vom ersten Königebuch und dem zweiten Königebuch bis hierhin, dann werdet ihr sehen, seitdem Jehu, der König, einer der Könige im Nordreich, an die Macht kam, hat Israel Stück für Stück seine Unabhängigkeit verloren und wurde mehr und mehr zum Vasallenstaat von Assyrien. Und auch Hosea, hier der König aus 2. Könige 17, muss dem assyrischen König Tribut zahlen. Aber Hosea verschwört sich mit So, dem König von Ägypten. Der assyrische König bemerkt das, nimmt ihn gefangen, belagert. Israel zieht ein und führt die 10 Stämme Israels, die sich von Juda getrennt hatten, also das Nordreich, in die Gefangenschaft nach Assyrien. In die Städte, die dort nördlich von der Region lagen, das ist das heutige Syrien, bis hinein in die heutige Türkei, bis nach Halach, nach Habor, dem Fluss Gosans, bis in die Städte der Meder, wurden sie verschleppt. Diese Regionen, sie waren sehr weit weg von Israel, sehr weit außerhalb des Landes, sodass dieses Exil nicht nur geografisch, sondern auch kulturell und religiös wie auch politisch eine vollständige Entwurzelung bedeutete. Diese Deportation war eine bewusste Strategie der Assyrer, um sich quasi ihrer Feinde zu bemächtigen, damit die Feinde geschwächt werden in ihrem Kulturverständnis, in ihrer Identität als Volk, in ihrem Land unter eigener Herrschaft. Es wurde durch die Deportation versucht, alles kaputt zu machen und ihre Identität, ihre nationale Identität zu schwächen. Ja, soweit wir das jetzt hier gelesen haben, hört sich das an wie eine der üblichen politischen Geschichten aus der historischen Zeit. Ist es auch? Nur, wir dürfen heute in den nächsten Versen dieses Kapitels sehen, was dahinter steckt und welche wesentlichen Elemente wir für unsere heutige Zeit mitnehmen können. Lasst uns die Verse 7 bis 11 lesen. Und das geht um die Deportation. Und dies geschah deshalb, weil die Kinder Israels gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und weil sie andere Götter fürchteten. Und weil sie nach den Satzungen der Heidenvölker wandelten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Und nach den Satzungen der Könige von Israel, die diese gemacht hatten. So hatten die Kinder Israels gegen den Herrn, ihren Gott, heimlich Dinge getrieben, die nicht recht waren. Sie bauten sich Höhen an allen ihren Wohnorten, von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Und sie errichteten sich Gedenksteine und Aschera-Bilder, errichteten sie auf allen Höhen, hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen. Und sie räucherten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggeführt hatte, und trieben böse Dinge, um damit den Herrn zu erzürnen. Ab Vers 7 beginnt der Könige-Buchschreiber eine Art Predigt an die Leser. Es ist nicht mehr eine einfache historische Erzählung, sondern er geht darauf ein, was das eigentliche Problem dahinter ist, wie es begründet ist und was für Konsequenzen es hatte. Diese Deportation hatte eine Ursache, nämlich die Menschen, die sich über Jahrhunderte zu Gottes Volk gezählt haben, sie haben mit ihren Taten bewiesen, dass sie es im Herzen gar nicht waren. Das Volk, das sich der Bundesgott Jahwe aus Ägypten herausgeführt hat, hat ihn als Gott abgelehnt. Ihr Maßstab war nicht mehr Gottes Grundgesetz oder seine Lebensgebote, sondern ihre Satzungen waren die Satzungen der heidnischen Völker um sie herum und die Ideen, die ihre Könige für sie entwickelt hatten. Ihr Gott war nicht mehr Jehova, war nicht mehr Jahwe, sondern viele selbstgemachte Götter, Götzen aus ihren Fantasien und die geschnitzten Abbilder davon. Die Israeliten legten ihren Alltag und ihre Zukunft nicht mehr in die Hand Gottes, sondern in die Hand von toten Götzen. Und für diese schafften sie so viele Anbetungsorte für ihren abgöttischen Kult, an denen sie Gedenksteine aufrichteten, Standbilder. Sie machten Stellen in ihrer Wohnung zurecht für diese Götzenanbetung. Unter allen Bäumen, auf allen Höhen haben sie diesen Götzen gehuldigt. Es war wirklich ein grauenhafter Anblick, aus der Perspektive Gottes auf dieses abtrünnige Volk zu schauen. Wer hat damit angefangen? Wir würden gerne sagen Jerobeam, aber es war Salomo. Schon der zweite König nach David ließ das zu. Und Jerobeam der Erste, muss ich sagen, es gab noch später noch einen zweiten, Jerobeam der Erste hat die Menschen aus den 10 Stämmen, die dem Nordreich zugehörten, verholfen, eine ganz heftige Abgötterei zu treiben, indem er ihnen eigene Anbetungsstellen schuf, indem er, ähnlich wie damals Aaron mit dem Volk Israel, als sie zum Berg Sinai kamen und Mose für lange Zeit auf dem Berg verschwunden blieb, ihnen einen Ersatzgott machte. Aaron hatte Angst, das Volk zu verlieren, weil Mose nicht frühzeitig vom Berg kam. Jerobeam hatte Angst, das Volk an das Südreich zu verlieren, weil sie dorthin gehen würden und in Jerusalem anbeten. Also haben diese beiden Anführer dem Volk einen Ersatzgott hingestellt. Aaron baute ein goldenes Kalb, Jeroim baute 2 goldene Kälber, die er an verschiedenen Orten aufrichten ließ, damit die Menschen dorthin hingingen und sagten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Sie haben etwas zu ihrer Herrschaft erhoben, was sie selbst gemacht haben und haben den Gott, der sie erschaffen hat, verworfen. Nach Jerobeam dem Ersten folgten König auf König auf König, die einfach diesen Götzen Kälberkult fortgesetzt haben, die in Trunkenheit gelebt haben, die gemordet haben, die noch mehr Böses taten vor Gott als die davor, so steht es bei manchem geschrieben, die zusätzlich weitere Götzen und Götter eingeführt haben, so wie zum Beispiel den Baalskult bei Ahab durch seine Heirat von Isabel, Ahasja, der Nächste, der noch die Wahrsagerei noch viel mehr förderte, Joram, der den Kalbskult noch weiter fortsetzte, Joachas auch, Joasch, Jerobeam der Zweite und so weiter, bis zu Hosea, der, von dem geschrieben wird, etwas milder war als die davor, die Könige davor, aber im Kern nicht umkehren wollte. Lest euch gerne zu Hause die Kapitel von 1. Könige 12 bis 1. Könige 17 mal durch. Gerne auch heute Nachmittag, dann habt ihr den Zusammenhang noch. Es ist wirklich ein Grauen des Abfalls von Gott. Und das Schlimmste daran ist, dass sie diese Dinge mutwillig taten. Vers 11. Um damit den Herrn zu erzürnen. Das Volk hat absichtlich so gehandelt. Die Könige haben das Volk absichtlich da hineingeführt. Dieses Verhalten war die Ursache dafür, dass Gott in seinem weisen verborgenen Ratschluss den König von Assyrien zum Nordreich Israels geschickt hat, Hosea gefangen zu nehmen, das Volk in die Gefangenschaft zu schleppen. Das war die Ursache. Aus diesem Abschnitt kannst du für dich heute mitnehmen: Treue zu Gott ist nicht optional. Es ist nicht, es wäre schön, wenn. Oder, naja, schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Treue zu Gott ist ein Muss, weil wir zum Bundesvolk Gottes gehören. Weil du von deinem Herrn teuer erkauft wurdest, um zu diesem Bundesvolk hinzugefügt zu werden. Meine Frage an dich: Gehörst du zu diesem Volk Gottes? Wenn du das bejahst, dann lebe auch so. Ein Leben ohne Gott führt zwingend zu Konsequenzen. Kommen wir zum dritten Punkt der Predigt und schauen uns an, wie Gottes Gnade an seinem Bundesvolk sich geäußert hat, und lesen dafür die Verse 12 bis 17. Und sie dienten den Götzen, von denen der Herr ihnen gesagt hatte: Ihr sollt so etwas nicht tun. Ja, und wenn der Herr gegen Israel und Juda durch alle Propheten und alle Seher Zeugnis ablegte, indem er ihnen sagen ließ: Kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich durch meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt habe, so gehorchten sie nicht, sondern machten ihren Nacken hart, gleich dem Nacken ihrer Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, geglaubt hatten. Dazu verachteten sie seine Satzungen und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Zeugnisse, die er ihnen bezeugt hatte. Und sie wandelten der Nichtigkeit nach und wurden nichtig. Und sie folgten den Heidenvölkern nach, die um sie her wohnten, deren Wegen ihnen der Herr geboten hatte, sie sollten nicht so handeln wie diese. Und sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich Bilder, zwei gegossene Kälber, und machten ein Aschera-Standbild und beteten das ganze Heer des Himmels an und dienten dem Baal. Sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Zauberei und verkauften sich, zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Können wir aus diesem Abschnitt sehen, wie Gottes Gnade groß ist? Dieser Text, diese Verse 12 bis 17, sind nicht eine Beschreibung zum Zeitpunkt dieser Predigt, sondern sie beschreiben den ganzen Ablauf der Zeit der Könige im Nordreich Israel und in Juda und zeigen, wie Gott geduldig mit ihnen gewesen ist, Gott hat sie so oft und so eindringlich durch seine Propheten gewarnt und sie zur Umkehr aufgefordert. Wisst ihr, wie viele Propheten Gott in dieser Zeit dorthin geschickt hat? Zählt sie mal, ich bin ungefähr auf 10 gekommen. Im Nordreich waren es Ahia, Elia, Elisa, Jona, Hosea, also Hosea der Prophet, nicht der König. Im Südreich haben wir noch prominentere wie Schemaja, Ido oder auch Asaria, Jesaja, Amos, Micha. Gott hat dem Volk immer wieder seine Zeugnisse vorgehalten, hat durch die prophetischen Wörter immer wieder dringend zur Umkehr gemahnt und gewarnt, hat ihnen die Konsequenzen aufgezeigt. Wenn ihr nicht Buße tut, dann, ein sehr gutes Beispiel haben wir beim Volk Nineveh, in Nineveh, bei denen Jona eine Predigt gehalten hatte. Es waren Heiden, es waren nicht mal Israeliten. Und sie nahmen die Botschaft ernst und kehrten um. Aber das eigene Volk, das Gott Jahwe gehörte, wollte seinem Eigentümer keine Ehre zollen. Die Menschen in Israel wollten absichtlich nicht gehorchen. Im Gegenteil, sie verhärteten ihren Nacken. Nö, machen wir nicht, wollen wir nicht. Die Ignoranz gegenüber Gott ist eine Sache. Es ist schlimm genug und führt in den ewigen Tod. Aber absichtlich Trotz gegen Gott, bringt noch eine viel härtere Konsequenz. Sie machten Gottes Wort in ihren Augen zunichte. Sie verachteten das Wort Gottes. Es ist schon traurig, wenn ein Kind Gottes seinen Gott vergisst. Aber es ist schlimm, wenn ein Kind seinen Vater verachtet. Wenn ein Kind Gottes seinen Gott verachtet. Es zeigt, dass es den Vater nicht hat, dass es gar kein Kind ist. Absichtlich machten sie vergängliche Dinge zu ihrem Lebensziel. Oder wie es hier in der Schlachter übersetzt wird, sie wandelten der Nichtigkeit nach und wurden selbst nichtig. Selbstgemachte Kälber und Standbilder ehrten sie. Ganz bewusst lebten sie wie die Heiden. Anstatt ihren Bundesgott anzubeten, entwickelten sie Abscheu und Verachtung gegen ihn. Ja, sie waren sogar bereit, anstatt ihrem Gott zu dienen, ihre eigenen Kinder den Götzen zu opfern, sie dem Moloch ins Feuer gehen zu lassen, einfach ihr Leben aufzuopfern. Ja, sie waren bereit, ihre eigene Zukunft den fadenscheinigen Wahrsagerei und Zauberkünsten zu verkaufen. Es steht wörtlich so. Sie verkauften sich, wisst ihr, was der Preis war, womit sie diesen Kauf, Verkauf bezahlt haben? Sie haben bezahlt mit dem Loslassen von Gott. Sie wollten ihren Gott nicht mehr. Hier kannst du haben, brauche ich nicht. Was will ich mit so einem Gott? Sie haben Gott verraten und verkauft, sich verkauft. Sie haben sich losgesagt von einem Leben mit Gott, in einer vermeintlichen Freiheit zu leben, die auch andere Heiden um sie herum hatten. Vers 17, hier ein zweites Mal. Sie machten es, um ihn zu erzürnen. Was ist das für ein Hohn als Dank für die Gnade Gottes? Lass uns kurz rekapitulieren. Was hat Gott ihnen alles geschenkt in der Vergangenheit? Gott hat sie aus der ägyptischen Sklaverei herausgeholt. Mit mächtiger Hand hat er sie herausgeführt. Gott hat ihnen die 10 Gebote am Sinai gegeben als moralische Lebensordnung. Gott hat sie geführt, Gott hat sie versorgt. Gott hat sie während der ganzen 40-jährigen Wüstenwanderung behütet. Gott hat, nachdem sie eins ums andere Mal auch in dieser Zeit von Gott abgefallen sind, immer wieder seinen Bund erneuert und hat zugestimmt, mit diesen Menschen weiterzugehen und nicht seine Verheißung an anderen wahrzumachen. Gott hat ihnen einen König gegeben, ein Königreich, das ewig währen sollte. Er hat seinem Volk so oft den Schutz und die Bewahrung gegeben vor den Feinden, indem er mächtig eingegriffen hat, übermenschlich eingegriffen hat, für sie gekämpft hat, so oft Geduld und Barmherzigkeit gezeigt, trotz ihrer wiederholten Sünden und ihrer Abkehr. Und sie danken ihm, indem sie absichtlich tun, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Schauen wir in unsere heutige Zeit, in mein Leben, in dein Leben. Wenn du eine Warnung Gottes entdeckst, wenn du dich angesprochen fühlst von einer Warnung in Gottes Wort, wenn du dich von Gottes Wort ertappt fühlst, dann kehre sofort um. Ignoriere das nicht. Unbedingt umkehren. Es ist damit nicht zu spaßen. Und Gottes Warnung, sie zeigt dir, dass du Erlösung bekommst, wenn du in Reue und Buße zu Gott kommst. In Christus bekommst du die Vergebung. Wenn du dieses schlechte Gewissen hast, gegen Gott dich versündigt zu haben, wenn du diese Warnung in der Bibel siehst, wenn du die Aufforderung siehst, umzukehren, Buße zu tun, dann ist das ein Zeichen von Gottes Liebe, Gnade und Geduld mit dir. Sonst würdest du das nicht wahrnehmen. Schauen wir weiter hier im Text, in den Versen 18 bis 23 und sehen, was die Konsequenzen der Gnadenverachtung sind. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat sie von seinem Angesicht hinweg, sodass nur der Stamm Juda übrig blieb. Aber auch Juda befolgte die Gebote des Herrn seines Gottes nicht, sondern sie wandelten nach den Satzungen Israels, die sie gemacht hatten. Darum verwarf der Herr den ganzen Samen Israels und demütigte sie. Und er gab sie in die Hände von Räubern, bis er sie von seinem Angesicht verstieß. Denn Israel hatte sich vom Haus David losgerissen und hatte Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Und Jerobeam wandte Israel ab von der Nachfolge des Herrn und verführte es zu schwerer Sünde. Und die Kinder Israels wandelten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und ließen nicht davon, bis der Herr Israel vor seinem Angesicht hinwegtat, wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. So wurde Israel aus seinem Land nach Assyrien weggeführt, bis zu diesem Tag. Wundern uns diese Verse? Gott ist konsequent. Wisst ihr, das Interessante hier ist, ab hier differenziert Gott zwischen Israel und Juda. Zwischen den 10 Stämmen des Nordreichs und dem Haus David, also Juda, und dem Stamm Benjamin. Wir kennen den kleineren Stamm als die Juden. Von Israel lesen wir weiter nichts mehr. Es ist die letzte Stelle, in der von Israel, dem Nordreich, die Rede ist. Gott tat sie hinweg von seinem Angesicht. Und ihr könnt in der Bibel nachlesen, ihr werdet nicht finden, dass sie wieder zurückkehrten. Das war es. Endgültig. Es blieben nur noch Juden übrig, also Juda und Benjamin. Das ist etwas, was theologisch der Sintflut ähnelt. Gott trennt sich von einem Großteil der Menschen, von den Menschen, die gerne Gottes Segnungen hätten, ihn aber selbst verachteten. Gott behält sich einen kleineren Überrest, mit dem er seine Gnadengeschichte weiterschreiben wird. Wie in Johannes Evangelium Kapitel 15 entfernt Gott die toten Zweige am Rebstock und verbrennt sie. Und Gott zeigt damit, dass diese gottfernen Menschen keinen Anteil an seinen Verheißungen haben. Dass sie keine Gemeinschaft mit seinem heiligen, dem Gott anbetenden Volk haben. Dass sie nicht unter der Königsherrschaft eines für sie sorgenden Gottes stehen. Sie haben mit ihrer Herzenshaltung, die sie voll ausgelebt haben, ihrer Umgebung endgültig bewiesen, wes Geistes Kinder sie sind. Und Gott tat sie von seinem Angesicht hinweg. Wir haben hier die Erwähnung, wo alles ganz besonders schlimm wurde. Die Erwähnung von Jerobeam dem Ersten, der den Anfang des Desasters hier gemacht hat. Lasst uns mal reinschauen in das Kapitel, wo dieses Desaster, der Beginn dieses Desasters beschrieben wird. Und das spricht echt Bände. In 1. Könige 12, ab Vers 25, da wird es beschrieben. Erste Könige 12, Abvers 25. Jerobeam aber baute Sichem und auf dem Bergland Ephraim aus und wohnte darin und er zog von dort und baute Pnuel. Jerobeam aber dachte in seinem Herzen, das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um dem Haus des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden. Zu Rehabeam, dem König von Juda. Ja, sie werden mich töten und sich wieder Rehabeam, dem König von Juda, zuwenden. Darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er nach Dan. Aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde. Das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach Dan. Der machte aber auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein, die nicht von den Söhnen Levis waren. Das, was Jerobeam hier macht, ist sowas wie eine Ersatztheologie. Er gibt den Menschen einen Ersatz. Er begründet das mit Bequemlichkeit. Wisst ihr, es ist viel zu aufwendig, da nach Jerusalem zu gehen. Immer über diese Berge dort und dann in das Land eurer Brüder, die da euch nicht wohlgesonnen sind und wo Daumenschrauben so hart angezogen wurden vom König, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben wollen. Ich mach euch hier was. Die Leute fallen genauso drauf herein wie zur Zeit Aarons. Derselbe Satz bringt sie zur Verwirrung und zur Verirrung. Israel, das sind deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten geführt haben. Sie kannten doch Gott. Sie haben doch gesehen, was Gott gemacht hat. Und trotzdem lassen sie sich einfach hinreißen. Das Unheil nahm seinen Lauf. Eine Sünde gebiert die nächste Sünde. Das Volk hört nicht damit auf, bis Gott sie vor seinem Angesicht hinwegtat. Wisst ihr, ist das heute nicht genauso? Wir haben so viel Angebote, bequemliche Angebote, um einen Gott der Bibel zu ersetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich ein religiöses Hochgefühl zu verschaffen, anstatt wirklich konsequent in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine religiöse Anerkennung in dieser Gesellschaft zu bekommen, ohne Jesus Christus als seinen Herrn, als seinen König, als seinen Maßstabgeber anzuerkennen. Es gibt so viele Kirchen und vermeintliche Gemeinden, denen es ausreicht, einfach Jesus zu feiern, anstatt wirklich in der Nachfolge zu stehen. Denen es reicht, Events zu veranstalten, hohe Gefühle zu erzeugen, aber praktisch in der Woche das nicht auszuleben. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Ersatzgötter zu schaffen, sich zufrieden zu geben mit allem Möglichen, bloß nicht sein eigenes persönliches Leben 24 Stunden, 7 Tage die Woche unter Christus zu demütigen und zu unterordnen. Wie viele fallen darauf rein? Und wie oft brauchen wir gar nicht weit weggucken. Gucken wir doch nur uns selbst an. Guck dich selbst an. Wie oft bist du dieser Gefahr ausgesetzt und wie oft passiert es, dass du hin und wieder oder auch öfter nachgibst? Wir werden sicher nachher in der Gebetszeit einige praktische Beispiele dafür finden können. Wir sehen hier bei dem Volk Israel, es hat dazu geführt, dass Gott sein Volk, die 12 Stämme Israels, reinigen musste. Er musste sie bereinigen. 10 Stämme musste er entfernen, musste er abschneiden. Endgültig auf der Landkarte und von der Gemeinschaft am Tempeldienst und von den Verheißungen, die er seinen Vätern gegeben hat, abschneiden. Warum? Weil Gott sich nicht einem politischen Israel verpflichtet hat, sondern weil Gott sich dem Volk verpflichtet hat, das ihm folgt, das ihn ehrt, das ihn anbetet. Gott ist einer, der sich ein Volk macht, das unter seiner Herrschaft lebt. Und wer nicht unter seiner Herrschaft lebt, kann nicht zu seinem Volk gehören. Das ist ein ganz klares Beispiel hier in diesem Kapitel, wie Gott handelt mit seinem Volk. Also wir würden ja wahrscheinlich, wenn wir 2. Könige 17, Vers 19 gelesen hätten, auch Juda befolgte die Gebote des Herrn nicht. Die taten und handelten nach den Satzungen Israels, die sie gemacht hätten. Hätten wir wahrscheinlich entschieden, also Gott, wenn du 10 Stämme ausrottest, musst du die 2 aber auch. Das wäre unfair. Die machen das Gleiche. Und hier zeigt sich die Gnade Gottes, mit der er sein Bundesvolk schafft und reinigt. Bei diesen 10 Stämmen setzt er endgültig den Rotstift an. Beim Stamm Juda setzt er auch den Rotstift an. Aber er handelt anders mit diesen. Und das werden wir in den nächsten Predigten sehen, wie Gott mit dem Rest, mit diesen 2 Stämmen handelt. Auch sie werden verschleppt, auch sie werden bestraft, auch sie werden gepeinigt. Aber ein kleiner Rest darf wieder zurückkehren. Ein kleiner Rest, der umkehrt, darf weitermachen. Es sind immer diejenigen, die Gott wahrhaftig in ihrem Herzen anbeten, mit denen Gott weitermacht. Es sind nicht diejenigen, die der Abstammung nach, die der politischen Zugehörigkeit oder der Nationalität gemäß einem Volk angehören, sondern es sind diejenigen, wie Jesus der samaritischen Frau sagt, Gott sucht die wahren Anbeter. Und das ist das, was hier die Intention von Gottes Bereinigung war, sich ein Volk zu schaffen, das ihn wahrhaft anbetet. Das ist ein sehr konsequenter Schritt, der nicht einfach ist. Kommen wir zum letzten Punkt der Predigt, mit dem ich schließen möchte. Gottes Gnade hört nicht auf, oder Gottes Gnade an seinem Bundesvolk, sie hört nicht auf. Wenn 10 von 12 Stämmen weg sind, dann sind 5/6 weg. Dann bleibt ein kleiner Rest. Unter 20% bleiben übrig mit diesen Sechstel. Macht Gott aber weiter. Gott hat keine Probleme damit, wenn wenig übrig bleiben. Gott handelt an diesen verbleibenden Stämmen nach und nach so, bis er im Matthäusevangelium zu dem großen Finale kommt. Ich möchte jetzt nicht alles aufdecken, das werden wir in den nächsten Predigten sehen. Aber wir kennen ja als neutestamentliche Leser das Ergebnis. Also kann ich darauf Bezug nehmen. Zacharias, der in Jerusalem im Tempel anbetete, der hatte eine Erscheinung oder hatte verstanden, besser so gesagt, was Gott mit seinem Volk gemacht hat. als er den Retter gesehen hat. Und lass uns mal das lesen, was Zacharias rückblickend auf diese Zeit, die auch danach war, also die nach 2. Könige 17 war, unter anderem, was Gott gemacht hat. Zacharias, in Lukas 1, Vers 67 und weiter, da heißt es so, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt und weissagte: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm eine Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen und seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Zacharias hat verstanden, was der Kern war des ganzen Vorhabens Gottes. Nämlich, dass Gott sich ein Volk erlöst aus der Hand der Feinde, um ihm zu dienen ohne Furcht, um ihm zu dienen in Heiligkeit, um ihm zu dienen in Gerechtigkeit, und zwar alle Tage unseres Lebens. Das hat Gott gemacht. Und dafür war dieser so tief einschneidender Schritt an den 10 Stämmen Israels notwendig. Dieses Beispiel von Israel, das diente den Juden als Warnung. Denn als 2. Könige geschrieben wurden, so nimmt man an, war es in der Zeit, in der Juda auch schon verschleppt war. Und das, was sie gelesen haben, haben sie in der Verbannung gelesen. Und Gott zeigt ihnen durch das, was an den Israeliten, an den 10 Nordstämmen passiert ist: Das passiert auch bei euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und mit dieser Warnung hat Gott einige unter ihnen auferweckt. Und sie sind umgekehrt, sind zur Buße gekommen und haben Gott wirklich gedient. Und viele von ihnen sind nicht mehr zurückgekommen. Interessanterweise, auch wenn das Nordreich Israel nicht mehr erwähnt wird, werden immer wieder einzelne Personen erwähnt und kommen in der Geschichte Gottes mit den Menschen vor, die aus den 10 Stämmen Israels sind. Die als einzelne Personen doch Gott gehorsam gewesen sind. Oder vielleicht einzelne Familien, die wieder zurückgekommen sind. Personen nicht nur aus den Juden oder aus dem Stamm Benjamin, sondern auch aus diesen 10 Stämmen, die verloren gegangen sind, aber auch aus denen, die gar nicht vorher bei den Stämmen waren, aus den Heiden. Gott erfüllt in Christus seine Verheißungen und schafft sich ein Volk, das in Frieden mit Gott leben wird, das ihn wahrhaftig anbeten wird, und zwar an allen Orten auf der Welt. Und Paulus sagt in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Gott macht seine Verheißungen immer wahr. Denn der in Christus mit Gott versöhnt wird, der hat Vergebung seiner Sünden bekommen. Der hat Frieden mit Gott bekommen. Und der wird auch alle Verheißungen empfangen, die durch Christus seinem heiligen Volk zugesprochen werden. Du, der du Jesus Christus angehörst, du bekommst vollen Anteil am Erbe Abrahams. Das Land, das Abraham zugesprochen wurde, das ist der Raum in der Gemeinde Jesu Christi, der sogenannten Neu-Jerusalem. Es ist das, was in Christus unendlich groß ist. Die ewige Verbundenheit mit Gott und dem Leben in seiner Gegenwart. Du bekommst die Zugehörigkeit zum ewig existierenden Volk Gottes. Und wenn wir in 1. Johannes 5, die Verse 18 und weiter lesen, dann sehen wir, dass du eine dreifache Gewissheit haben darfst. Erstens darfst du gewiss sein, dass Christus für dich gesühnt hat und dass Christus dich so erziehen wird, dass du nicht überwältigt wirst. Du darfst gewiss sein, dass du zum Volk Gottes gehören darfst und dass du von Gott das ewige Leben geschenkt bekommen hast. Das gilt dir, der du Jesus Christus angehörst. Der du wirklich zu den wahrhaften Anbetern Gottes gehörst. Johannes 5, Vers 18. 1. Johannes 5, Vers 18. So. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, so dass der Böse, also der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen zweitens, dass wir von Gott stammen, wissen aber auch, dass die ganze Welt sich in der Gewalt des Bösen befindet. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, den wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser selbst ist der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Dann schließt Johannes: Meine Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Das war die Ursprungssünde in Israel. Nehmt euch davor in Acht. Ich möchte schließen mit dem Vers aus Judas, Vers 24 und 25, Judas 1, 24, 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir sind so erstaunt vor deinem Wort, vor deiner Gerechtigkeit, vor deiner großen Majestät. Und dir kann keiner was vormachen. Auch über Generationen hinweg, wenn du geduldig bist und barmherzig bist, ist doch deine Gerechtigkeit kein Spielball. Jeder, der sich nicht vor dir demütigt, der nicht sich vor deinem Willen beugt, wird vor deinem Angesicht hinweggetan werden. Das haben wir gesehen, wie das so schmerzlich bei dem Volk Israel erfolgen musste. Herr, wir beugen uns vor deiner Majestät und erkennen deine Herrschaft an in unserem Leben, ja in meinem persönlichen Leben. Mögest du der Herr, der Führer, der Herrscher, der Leiter sein, der alle Maßstäbe und jede Zielausrichtung vorgibt. Denn es kommt darauf an, dir zu folgen und nicht, was mir angenehm und bequem ist. Ich möchte bitten, Herr Jesus, verherrliche du dich an deinem Volk, so wie du es eh und je getan hast. Und lass uns Teil daran haben, zu deiner Herrlichkeit beizutragen. Amen.